ARD.
Hallo, ich bin Beate Rüsop und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Aktuell gibt es Anzeichen, dass eine Feuerpause im Gazastreifen und ein Abkommen zur Freilassung der israelischen Geiseln zustande kommen könnten. Die Hilfslieferungen in den Gazastreifen verlaufen weiter schleppend. Und genügt die Militärhilfe für die Ukraine, um den russischen Vormarsch zu stoppen? Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, dem 27. April um 7 Uhr. Die Verhandlungen über eine Feuerpause und Geiselfreilassung laufen seit Monaten, bisher allerdings erfolglos. Nur ein einziges Mal gab es eine kurze Feuerpause, das war Ende November. Da hatten die USA, Katar und Ägypten eine Einigung zwischen Israel und der Hamas vermittelt und rund 100 Geiseln waren im Austausch gegen palästinensische Häftlinge freigekommen. Jetzt gibt es einen neuen Vorschlag für eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln. Ein solcher Deal könnte vielleicht die Militäroffensive in Rafah, die Israel seit einiger Zeit ankündigt, noch verhindern. Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion zum Stand der Dinge.
Jetzt ist die Terrororganisation Hamas am Zug. Sie prüft, wie sie heute mitgeteilt hat, den aktuellen israelischen Vorschlag für eine Feuerpause und eine Freilassung von Geiseln. Israel sieht die neuesten Bemühungen um einen solchen Deal, Medienberichten zufolge, als letzte Chance vor dem geplanten Angriff auf die Stadt Rafah. Die Gespräche gestern in Tel Aviv zwischen ägyptischen und israelischen Vertretern sollen nach Angaben eines ranghohen israelischen Beamten sehr gut und konzentriert verlaufen sein.
Die Menschen im Gazastreifen brauchen die Feuerpause dringend, damit mehr Hilfslieferungen in die Gegend kommen. Bisher geht das viel zu langsam. Die aktuelle Situation beschreibt Anna Osius.
Lange Lkw-Schlangen am Grenzübergang Rafah auf der ägyptischen Seite. Sie alle sind beladen mit Hilfsgütern für den Gazastreifen. Doch bis diese Lastwagen tatsächlich ihr Ziel erreichen, vergehen Tage, manchmal Wochen. Denn die Hilfslieferungen werden zuvor ausgiebig von Israel kontrolliert, um zu verhindern, dass beispielsweise Waffen an die Hamas geschmuggelt werden. Am Grenzübergang Rafah herrscht rund um die Uhr Verkehr, berichtet Ramadan El-Matani, Reporter von Cairo News. 4 Gas- und 2 Diesel-Lkw sind bereits rübergefahren. Den Grenzübergang Kerem Shalom haben 130 Lastwagen mit Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern passiert. Sinai Rafah Kerem Shalom. Das Verfahren auf dem ägyptischen Landweg ist seit Monaten kompliziert. Die Hilfe kommt in Ägypten am Hafen Port Said oder am Flughafen Al-Arish auf der Sinai-Halbinsel an. Dort werden die Hilfsgüter auf Lastwagen verladen und fahren zum Grenzübergang Rafah. Wenn sie dort an der Reihe sind, werden sie zum israelischen Grenzübergang Kerem Shalom gebracht, dort von den Israelis gecheckt und dürfen erst danach in den Gazastreifen. Zu wenig, zu langsam komme durch dieses Verfahren die Hilfe dort an, sagt der zuständige UN-Koordinator. Wir haben 2,2 Millionen Menschen, die von etwa 250 Lastwagen am Tag abhängig sind, so Jamie McGoldrick vor kurzem bei DWTV. Es müssten 500 Lkw am Tag sein. Also eine massive Versorgungslücke und das seit mehr als einem halben Jahr. Wenn verdächtige Güter entdeckt werden, kann es Berichten zufolge passieren, dass der Transport ganz zurückgewiesen wird. Internationale Hilfsorganisationen berichten von Zeltstangen, die angeblich abgelehnt wurden, weil sie aus Metall waren. Narkosemittel, Sauerstoffflaschen, Wasserfiltersysteme, selbst Schlafsäcke mit Reißverschlüssen oder Hygienesets mit Nagelklipsern sollen abgelehnt worden sein. Die Folge des Versorgungsnotstands in Gaza sind verheerend. Beobachter sprechen von einer beginnenden Hungersnot. Die Menschen essen teilweise Gras, um zu überleben. Auch die von Israel angekündigte Öffnung weiterer Grenzübergänge hat das Verfahren offenbar nicht deutlich beschleunigt. Auch Jordanien versucht, über dem Landweg Hilfe nach Gaza zu schicken, doch auch das dauert. An diesem Tag haben sich 115 Lkw mit verschiedenen Lebensmitteln auf den Weg gemacht, so gestern Hussein Chibili von der Jordanischen Kommission für Wohltätigkeit. Die Luftbrücke wird ebenfalls fortgesetzt von uns und von befreundeten Ländern. Allein heute gab es rund 300 Abwürfe. Was nach viel klingt, sei angesichts der Not von mehr als 2 Millionen Menschen in Gaza ein Tropfen auf den heißen Stein, sagen Kritiker. Die Luftbrücke wurde von Jordanien ins Leben gerufen, als klar war, dass der Landweg zu lange dauert. Medienwirksam segeln Hilfspakete an Fallschirmen zu Boden. Das Problem? Hohe Kosten und Gefahren. Menschen wurden bereits von Paletten erschlagen oder ertranken bei dem Versuch, ins Meer gefallene Hilfsgüter zu bergen. Humanitäre Helfer wie UN-Koordinator McGoldrick kritisieren die sogenannten Airdrops als ineffektiv. Alles, was reinkommt, hilft natürlich, aber diese Airdrops sind sehr teuer. Sie kosten pro Tonne rund 300 Mal mehr als Transporte auf dem Landweg. Und man kann nicht steuern, wo die Hilfe landet. Das heißt, sie erreicht nicht die, die sie am dringendsten brauchen, sondern die, die am schnellsten sind und am stärksten, um die Pakete zu ergattern und zu tragen. Immer noch besser als nichts tun, sagen Befürworter. Andere Länder stiegen mit ein. Auch die deutsche Bundeswehr beteiligt sich seit Mitte März an den Abwürfen. Auf Anfrage des ARD-Studios Kairo erklärte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, aktuell plane die Bundeswehr 3 Flüge pro Woche. Pro Flug könnten mehrere Paletten mit insgesamt etwa 11 Tonnen Hilfsgütern abgesetzt werden. Mittlerweile habe die Bundeswehr knapp 30 Flüge durchgeführt. Doch auch das reicht nicht, um die hungernden, eingeschlossenen Menschen dauerhaft zu versorgen. Die USA haben daher mit dem Bau eines temporären Hafens begonnen. Die EU-Kommission beschloss aktuell, die Hilfe für Gaza um weitere 68 Millionen Euro aufzustocken. Die Frage ist, wie, auf welchem Weg und vor allem, wie schnell die Hilfsgüter, die von diesem Geld gekauft werden könnten, die notleidenden Zivilisten in Gaza tatsächlich erreichen werden.
Anne Osius zur schleppenden Hilfe für den Gazastreifen. Die Vorwürfe von Israel, dass Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerks UNRWA am Massaker vom 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen, haben sich bisher nicht erhärtet. Es gibt bei den Vereinten Nationen eine Untersuchungskommission, die war nach den Anschuldigungen im Januar eingesetzt worden und die hat jetzt aus Mangel an Beweisen die Ermittlungen in 5 Fällen eingestellt oder ausgesetzt. Unsere Korrespondentin Charlotte Voss in New York erklärt nochmal die Zusammenhänge und den Stand der Untersuchungen.
Die ersten Vorwürfe der Israelis gegen UNRWA waren im Januar laut geworden. Damals ging es um 12 Mitarbeiter, deren Arbeitsverträge umgehend gekündigt wurden. In den vergangenen Wochen sind 7 weitere Fälle gemeldet worden. Unterm Strich ist ein Fall aus Mangel an Beweisen eingestellt worden. 4 ruhen aus demselben Grund und in 14 Fällen laufen die Untersuchungen einer UN-internen Gruppe. Diese untersucht, ob Mitarbeiter des Palästinenserhilfswerkes wirklich am Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel Anfang Oktober beteiligt waren. Dabei ist sie auf die Kooperation der Israelis angewiesen und arbeitet deshalb teils auch dort vor Ort. Ihr Bericht wird für Mai erwartet. Eine andere Gruppe, eine externe Gruppe unter Leitung der Französin Catherine Colonna, hatte ihren Bericht bereits Anfang der Woche publik gemacht. Hier ging es um Strukturen und Mechanismen von UNRWA, um neutral zu bleiben. Ihr Fazit: Es gibt Probleme etwa mit politischen Äußerungen einzelner UNRWA-Mitarbeiter. Es gibt Schulbücher mit israelfeindlichem Inhalt. Der Leitungsebene fehlt es an Internationalität. Sie empfahl unter anderem schärfere Background-Checks, überarbeitetes Lehrmaterial und mehr Schutz für Schulen und Kliniken, damit diese nicht militärisch instrumentalisiert werden. Der Angriff der Hamas Anfang Oktober auf Israel war der Auslöser für den Gaza-Krieg.
Einige Geldgeber haben die Hilfen für das UNRWA wieder aufgenommen. Auch Deutschland will wieder zahlen, nachdem die Unterstützung zeitweilig ausgesetzt war. Die Bundesregierung will die Zusammenarbeit mit UNRWA in Gaza in Kürze fortsetzen, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung des Außen- und des Entwicklungsministeriums. Und jetzt kommen wir zur Ukraine. NATO-Generalsekretär Stoltenberg war gestern bei Bundeskanzler Scholz zu Besuch. Beide sind sich einig darin, dass die Ukraine mehr Luftabwehr bekommen soll. Konkret das Verteidigungssystem vom Typ Patriot. Warum Stoltenberg optimistisch auf die Situation in der Ukraine blickt, berichtet unser Korrespondent Mario Kubina.
Die Ukraine kann diesen Krieg noch gewinnen. So sieht es Jens Stoltenberg. Und diese Einschätzung hat der NATO-Generalsekretär bei seinem Besuch in Berlin mehrmals deutlich gemacht. Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio zählt er die Gründe für seine Zuversicht auf. Ein neues Milliardenpaket aus den USA, zusätzliche Hilfen aus Europa und dann sind da ja noch die Verteidiger selbst.
Wir haben die Tapferkeit und den Mut der ukrainischen Streitkräfte gesehen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, wie dieser Krieg anfing. Kurz nach der Invasion glaubten die meisten Fachleute, dass die Ukraine innerhalb von Wochen von Russland besiegt würde. Das Gegenteil ist passiert. Die Ukrainer haben 50% des Territoriums befreit, das Russland am Anfang besetzt hatte. Was sie jetzt brauchen, ist mehr Hilfe von uns. Und dann werden sie in der Lage sein, sich zu behaupten.
Wir alle wollen Frieden, sagt Stoltenberg. Aber der beste Weg, diesen Krieg zu beenden, das sei nun mal, den Angreifer von weiteren Attacken abzuhalten.
Das ist ein Angriffskrieg, bei dem Russland ein anderes Land überfallen hat. Das ist eine Verletzung des Völkerrechts. Auf der Grundlage des internationalen Rechts hat die Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung. Und wir haben das Recht, ihnen dabei zu helfen, sich selbst zu verteidigen. Das macht die NATO-Verbündeten nicht zu einer Konfliktpartei.
Gerade in Deutschland befürchten viele Menschen, dass genau das passieren könnte. Dass der Westen eben doch in diesen Krieg hineingezogen wird. Eine Sorge, die der NATO-Generalsekretär ernst nimmt. Aber
keine Option ist ohne Risiko, wenn man einen Nachbarn wie Russland hat, der bereit ist, militärische Gewalt anzuwenden oder ein anderes Land zu überfallen, um seine Ziele zu erreichen. Aber das größte Risiko wäre es, wenn wir Russland erlauben würden zu gewinnen. Denn dann wäre ihre Schlussfolgerung, dass wenn sie ein anderes Land überfallen, wenn sie Völkerrecht verletzen, dass sie dann bekommen, was sie wollen.
Ein Szenario, das Stoltenberg unbedingt verhindern will, eben dadurch, dass die NATO-Staaten der Ukraine weiter unter die Arme greifen.
Deutschland ist der europäische Verbündete, der der Ukraine die meiste militärische Unterstützung zukommen lässt. Kampfpanzer, hochentwickelte Luftverteidigungssysteme, große Mengen an Artillerie und Munition. Deutschland geht mit gutem Beispiel voran.
Und das wird aus Sicht von Stoltenberg auch beim Blick auf die Ostgrenze des Bündnisses deutlich.
Ich begrüße den beträchtlichen Beitrag sehr, den Deutschland zu unserer gemeinsamen Sicherheit leistet, zu unserer kollektiven Verteidigung, nicht zuletzt, indem es eine Brigade nach Litauen verlegt. Das belegt die wichtige Rolle, die Deutschland in der Allianz spielt, und es zeigt auch die entscheidende Rolle, die Deutschland bei der Stärkung unserer Ostflanke spielt. Wir sind dafür sehr dankbar.
Ob die Dankbarkeit noch größer wäre, wenn Deutschland auch Taurus-Marschflugkörper liefern würde, in dem Punkt äußert sich Stoltenberg zurückhaltend. Er wolle einzelnen Verbündeten keine öffentlichen Ratschläge erteilen, sagt der NATO-Generalsekretär.
Die Diskussion über eventuelle Taurus-Lieferungen aus Deutschland geht weiter. Aber Waffenlieferungen sind nicht in jedem Fall automatisch eine Riesenhilfe. Welche Probleme es bei Panzern geben kann, das hat Carsten Schmiester gestern im Podcast Streitkräfte und Strategien erklärt.
Mir ist aufgefallen, da gibt es in den USA viele Berichte, dass die ukrainischen Streitkräfte offenbar jetzt die von den USA gelieferten Abrams-Panzer vom Typ M1A1 abziehen von der Front. Diese Panzer wurden ja, als sie geliefert wurden, groß gefeiert. Sie waren sehr lange nachgefragt von der Ukraine. Jetzt heißt es aber, dass der russische Drohnenkrieg es Kampfpanzern immer schwerer mache, sich unentdeckt fortzubewegen. So zitiert die Nachrichtenagentur AP amerikanische Militärs. Die USA hatten im Januar 23 gesagt, okay, wir schicken euch 31 dieser Abrams-Panzer. Aber die Lage hat sich laut AP auf dem Schlachtfeld eben deutlich geändert, weil die russischen Drohnen überall sind. Überwachungsdrohnen, aber auch Drohnen, die Panzer bekämpfen können. Das Ergebnis ist nach diesem Bericht, dass 5 dieser 31 Panzer schon ausgefallen sind als Folge russischer Angriffe. Und ja, im Moment ist man ein bisschen ratlos, glaube ich. Da wird auch noch der amerikanische Vize-Generalstabschef zitiert, Christopher Grady. Und der gesagt hat, im Moment werden wir jetzt mal mit den Ukrainern gucken, dass wir vielleicht eine neue Taktik entwickeln. Es gibt Experten, die sagen, klar, der Panzer ist weiter eigentlich nötig, aber so kommen sie wohl nicht voran.
Da geht es um amerikanische Panzer. Ja. Wie sieht es denn aus mit den Leopard-2-Panzern? Weil da war ja durchaus diese Verbindung mit, wenn der amerikanische Präsident Abrams Panzer in die Ukraine schickt, dann sagt auch der Bundeskanzler, ja, Deutschland schickt Leopard-2-Panzer und auch andere europäische Staaten können diese Panzer schicken.
Also nach allem, was ich jetzt rausgekriegt habe in den Berichten, ist nur von Abrams die Rede, weil die aus Amerika kommen, ist natürlich der Leopard, sowohl der 1er als auch der 2er, ein Panzer, ein Kampfpanzer. Und offenbar auch sehr, sehr verletzlich, was Drohnenangriffe angeht. Es gibt ja dieses Rechercheportal Oryx im Internet. Dort wird ganz genau geguckt anhand von Bildern, was verlieren die Russen, was verlieren die Ukrainer. Und da habe ich mal reingeschaut. Da wird berichtet, unter zerstört oder beschädigt, ein Leopard 1 A5, 18 Leopard 2 A4 und 11 Leopard 2 A6 kaputt oder eben so beschädigt, dass sie nicht mehr kämpfen können. Weiter schreibt Oryx, dass bisher ungefähr 73 Leopard-Panzer unterschiedlicher Baureihen auch nicht nur von Deutschland geliefert worden sind. Richtig genaue Zahlen hat, glaube ich, keiner. Da ist eben auch viel Geheimhaltung mit dabei. Es zeigt aber auch unter Panzern made in Germany, dasselbe Problem, hohe Verluste.
So viel zu den Schwierigkeiten, die mit den Panzern auftreten können, die der Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland ja eigentlich helfen sollen. Gestern hat die US-Regierung der Ukraine neue milliardenschwere Unterstützung zugesagt. Was es damit auf sich hat, dazu nochmal Anna Engelke und Carsten Schmiester in Streitkräfte und Strategien.
Wir haben ja schon auch ausführlich über das amerikanische Militärhilfepaket hier berichtet. Und jetzt werden ein paar Dinge konkreter. Kannst du uns das mal sagen?
Ja, da war die Woche interessant, denn Washington, also die US-Regierung, hat am Mittwoch dieser Woche die zunächst heimliche Lieferung von Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS bekannt gegeben, aber eben nicht die, die bisher in der Ukraine schon waren und von denen wir wussten, Reichweite so zwischen 160, 170 Kilometern, sondern welche mit deutlich größerer Reichweite, nämlich bis zu 300 Kilometern. Man habe da nicht öffentlich drüber geredet, um die Sicherheit nicht zu gefährden. Die sind wohl auch schon eingesetzt worden, etwa gegen einen russischen Flugplatz auf der von Russland illegal besetzten Krim. Und jetzt gibt es in den USA, das schreibt die Nachrichtenagentur AFP, in Regierungskreisen die Hoffnung, dass diese Lieferung auch der weitreichenden ATACMS-Raketen in Deutschland möglicherweise die Debatte um die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern neu befeuern könnte. Man sagt zwar in Washington offiziell, das ist eine Entscheidung von Berlin, aber ich glaube, man kann schon konstatieren, damit dürfte der Druck auf jeden Fall größer werden. Es gibt dann noch ganz kurz notiert die Meldung, dass die amerikanische Regierung langfristige Militärhilfen für die Ukraine jetzt auf den Weg bringen will. Umfang etwa 6 Milliarden Dollar, knapp 5,6 Milliarden Euro. Das ist ein Programm, das vor allem Rüstungsunternehmen in den Vereinigten Staaten betrifft, die dann Geld kriegen, um langfristig Kiew mit Material zu versorgen. Das Ganze ist eben auf nicht nur Monate, sondern Jahre angelegt. Da geht es um Flugabwehr, da geht es um Raketenwerfer, Artilleriesysteme, bedeutet aber eben auch, dass man offenbar davon ausgeht, dass dieser Krieg eben nicht morgen vorbei ist. Und nach allem, was wir sehen, sieht es ja auch wirklich nicht danach aus.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.